Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moos aus Feldkirch
und
Lorenz Enser Jedernastik auch aus Wien.
Sehr schön. Lorenz, du bist hier dabei, weil wir dir eine Plattform geben wollen, um schamlos Werbung für ein neues Buch zu betreiben, das du mitgeschrieben hast. Erzähl uns mal, worum es da geht, was du da geschrieben hast und warum man es vielleicht auch kaufen und vor allem aber lesen sollte.
Ja, genau, danke. Ich nutze diese Plattform schamlos. Das Buch heißt Demokratie sucht Zukunft. Ich halte es für die Hörerinnen in die Kamera. Das wollte ich in einem Podcast immer schon mal sagen. Ich könnte mit den Seiten rascheln. Also man hört, es ist tatsächlich ein Buch und geschrieben haben es Kurt Gowak, Judith Kohlenberger und ich selbst. Kurt Gowak ist im Prinzip, ich glaube, am ehesten bekannt als Person, die organisatorisch und von der Ideengebung hinter der Initiative Mehrgrips steht, so einer Expertinnengruppe. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der WU, die man, glaube ich, aus Funk und Fernsehen gut kennt. Ja, und ich selbst bin ich. Und die Initiative ging auch von Kurt Gowak aus. Ja, wer bin ich? Wie gesagt, mein Name ist Lorenz Enser Jedernastik. Ich bin Politikwissenschaftler und arbeite an der Uni Wien, wo ich hauptsächlich zur österreichischen Politik im europäischen Vergleich forsche und lehre und mich ganz viel mit politischen Parteien, politischen Institutionen, politischen Eliten beschäftige. Deswegen hat mich auch der Kurt Gowak gefragt, etwas beizutragen zu diesem Buch. Und das habe ich gemacht. Es gibt, das sollte man auch sagen, noch zwei kurze Gastbeiträge, die auf Gesprächen basieren, die der Kurt Gowak mit dem Ottmar Karas und dem Nico Kowal, also zwei Exponenten von den beiden politischen Traditionsparteien ÖVP und SPÖ in Österreich geführt hat.
Ich habe nämlich eine Beschreibung gesehen. Ihr schreibt ja, wie so viele heutzutage, naheliegenderweise von der Krise der westlichen Demokratien, von den USA über Deutschland bis nach Österreich, von einem Scheideweg. Und dann die, muss man ja fast schon sagen, klassischen Themen, Polarisierung, abnehmende Kooperationsfähigkeit und überhaupt alles schlecht. Aber ich weiß, dass du ein optimistischer Mensch bist, zumindest habe ich manchmal das Gefühl. Gibt es Anlass für Optimismus auch?
Ja, sagen wir mal so. Also unser Startpunkt ist eigentlich ein positiver, nämlich die Feststellung, dass politische Parteien in einer repräsentativen Demokratie unabdingbar sind. Und das ist in Österreich auch so. Oder zumindest haben wir bis jetzt kein System gefunden, das wirklich auf breiter Basis, nämlich nicht nur mit 10 oder 100 oder 1000 Leuten oder 10.000 Leuten, sondern auch mit Staaten, die Millionen Menschen als Staatsvolk haben, funktioniert, ohne dass wir irgendeine Vermittlung haben durch politische Organisationen. Also wir kennen keine wirklich gute, taugliche Alternative zur Parteiendemokratie, um auf Massenbasis Demokratie zu organisieren. Das heißt nicht, dass die nie geben kann oder nie geben wird, aber momentan ist das System, das wir haben und es gibt keine ganz offensichtliche Alternative dazu. Das ist sozusagen der Startpunkt, von dem wir aus feststellen, ja, wir brauchen gute, funktionierende Parteien und wir brauchen welche, die ihre Funktionen in einer Demokratie erfüllen. Und wir können darüber sprechen, was das genau für Funktionen sind und wo es da vielleicht Defizite gibt. Und in Teilen funktioniert das auch ganz gut. Also wir halten uns nicht so lange auf mit den Dingen, die eh gut funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel eine so eine Grundbedingung, die lernt man so in Einführungsvorlesungen der Politikwissenschaft immer, ist zum Beispiel, dass die Parteien sich programmatisch stark voneinander unterscheiden sollten und den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen ein sozusagen reichhaltiges Angebot an politischen Positionen bieten sollten. Das ist in Österreich wahrscheinlich heute viel mehr der Fall, als das schon mal war, vor 30, 40, 50 Jahren. Also man hat eine zumindest etwas größere Auswahl, ein etwas breiteres Spektrum, aus dem man auswählen kann. Vor allem, wenn man nicht in einer ganz kleinen Gemeinde wohnt, wo es dann nur ein oder zwei Parteien auf dem Stimmzettel gibt. Wir haben auch ein Wahlverhalten, das sich mittlerweile nicht mehr nur nach traditionellen Parteiloyalitäten richtet, wo im Prinzip jede Wahl so eine Art Volkszählung des eigenen politischen Milieus ist, sondern wir haben Wählerinnen und Wähler, die tatsächlich wählen und die von einer Wahl zur nächsten unterschiedlichen Parteien ihre Stimme geben. Das sieht man eigentlich bei fast jeder Wahl, dass es ganz viel Volatilität gibt, also dass manche Parteien ganz viele Stimmen verlieren, andere ganz viele Stimmen gewinnen. Das heißt, die Leute sind ein bisschen wählerischer geworden, aber das bereitet natürlich auch Probleme und bringt Risiken für alle Menschen, die in der Politik arbeiten, mit sich. Und dann gibt es natürlich strukturelle Defizite, die wir feststellen, oder Akteursdefizite in dem, wie die Parteien funktionieren, wie das Parteiensystem und wie die Kooperationsfähigkeit zwischen den Parteien funktioniert. Die sind dann so ein bisschen stärker im Zentrum des Buches.
Moritz, jetzt muss ich dich als Journalisten kurz fragen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen rekapituliert, oder Journalisten des Landes haben rekapituliert. Die Regierung ist ja jetzt nicht mehr ganz frisch im Amt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich schon kooperationsfähig war, weil sie ein bisschen eine Zweckgemeinschaft ist. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, das sind halt Leute, die auf einem Boot sitzen und die wissen, dass rund um die Haie schwimmen. Da kann man also jetzt natürlich dafür loben, dass sie nicht ins Wasser springen.
Oder ein Hai zumindest. Ein großer Hai, der immer größer wird.
Naja, man muss den Hai auch nicht überdramatisieren. Aber ja, natürlich ist es eine Zweckgemeinschaft. Und ich sage, in besseren Zeiten wäre diese Regierung schon längst zerbrochen. Aber vielleicht haben wir Gott sei Dank momentan keine besseren Zeiten. Soll ich sonst noch was Kluges sagen? Es ist gerade zu still. Nicht, dass ich was Kluges sagen hätte.
Wenn ich an dem anschließen
Wir können gerne über dein Buch streiten, Lorenz.
Ja, ich sag, was das auch so im Buch steht, ja, damit es dazu passt zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, die Metapher ist ganz schön. Also wenn man das so aus der ein bisschen Vogelperspektive anschaut, ist es ja mit einer zunehmenden Fragmentierung des Parteiensystems. Also es gibt mehr Parteien, dafür sind die alle kleiner im Schnitt, und das sehen wir in Österreich auf allen Ebenen, Bundesebene, Landesebene, zum Teil auch lokal, und in anderen Ländern noch viel mehr. Ich glaube, in den Niederlanden gibt es 17 oder 18 Parteien in der derzeitigen zweiten Kammer. Das heißt natürlich, die Parteien haben an Integrationskraft, nicht? Wenn man sich überlegt, die zwei Großen haben jahrzehntelang 90% plus der Stimmen bekommen, bei Wahlbeteiligung von auch über 90%. Und diese Integrationskraft ist stark zurückgegangen. Das heißt, wir haben mehr Parteien und mehr Wechsel. Und das bedeutet aber, dass natürlich der Wettbewerb zwischen den Parteien zunimmt. Aber gleichzeitig ist dann die Notwendigkeit, dass zur Mehrheitsbildung, wenn man eine Regierung hat, die haben will, die auch eine Mehrheit hat, um irgendwie effektiv handeln zu können, zur Mehrheitsbildung ist dann eine größere Kompromissfähigkeit erforderlich bei gleichzeitig intensiviertem Wettbewerb und größerem Angebot von Parteien und größerer Wechselbereitschaft. Und das ist das Dilemma, das quasi jetzt tagtäglich für uns sichtbar wird in der Beobachtung der amtierenden Bundesregierung. Die sind natürlich drei ganz unterschiedliche Parteien, die sehr, sehr verschiedene Ansichten haben in fast allen Politikbereichen. Da gibt es ganz wenige, wo man sagen kann, ja, da sind die einer Meinung. Das heißt, es ist extrem mühsam, aber es ist einfach notwendig geworden, einfach weil sich das Wahlverhalten ausdifferenziert hat, das Parteienangebot ausdifferenziert hat und die verlorene Integrationskraft sozusagen die, das sehen wir in vielen europäischen Ländern nicht, dass die Traditionsparteien verlieren, manchmal sogar verschwinden. Die hat dann zur Folge, man muss größere politische Gräben überwinden, um Mehrheiten zu finden. Und das unter verschärftem politischen Wettbewerb. Und das erzeugt solche Situationen wie jetzt, wo wir dann das Gefühl haben, ja, das sind drei zusammen in einer Koalition, die müssen irgendwie, es gibt nicht wahnsinnig viele Alternativen, die sind ja auch zum Teil probiert worden nach der letzten Wahl und nicht zustande gekommen. Und auch die jetzige ist nur im zweiten Anlauf zustande gekommen. Aber irgendwie gibt es eine Notwendigkeit, dass es eine funktionale Bundesregierung gibt. Und dann ist man damit konfrontiert, dass die Parteien sehr, sehr unangenehme Zugeständnisse einander machen müssen, wo alle dabei nicht wahnsinnig gut aussteigen. Die einen, weil sie viel zu wenig in dem einen Bereich durchsetzen können, und die anderen, weil sie viel zu viel zulassen in einem anderen. Und das ist irgendwo das Dilemma, in dem wir uns befinden. Ich glaube, das nehmen die Leute in der Politik selbst auch so wahr. Und und die Frage ist, was können wir, also das kann man jetzt strukturell nicht lösen, weil man wird nicht mehr zu einer Zeit zurückkehren, aber man muss irgendwie einen Umgang damit finden, vielleicht auch was die Erwartungshaltung der Wählerinnen und Wähler betrifft oder die Erwartungshaltungen, die erzeugt werden von Seiten der Politik, wie man mit so einer fragmentierten Landschaft, verschärftem Wettbewerb und gleichzeitig einer erhöhten Kompromissnotwendigkeit oder sozusagen Flexibilität einer politischen, wie man das irgendwie alles unter einen Hut bringt.
Ist das in Österreich überhaupt möglich? Denn ich denke mir, wir haben zwei ehemalige Großparteien, die zwar nicht mehr den Kopf aus den 1960er Jahren haben, aber noch immer den Hintern, und den schleppen sie in der Gegend herum. Die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, den Bauernbund, alle haben riesige Interessen, liefern aber nicht mehr das Wählerpotenzial, das sie früher geliefert haben. Und gleichzeitig hat man halt Ansprüche wie der große Macker, der man einmal war, aber man ist er halt nicht mehr.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben natürlich Parteien, die sind, also wenn man es jetzt mal vergleicht, die meisten Parteien in Österreich, die einmal existiert haben, existieren ja nicht mehr. Parteien sind normalerweise nicht extrem langlebig. Ich glaube, ich habe eine Studie gelesen vor kurzem, die sagt, dass 70% aller Parteien, selbst die, die es einmal geschafft haben, in ein Parlament einzuziehen, nach 3 Wahlen spätestens wieder weg sind. Und das stimmt auch in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Also wenn wir uns überlegen, Liberales Forum, BZÖ, Team Stronach, Liste Pilz, da fallen uns einige ein, die eigentlich nur so Sternschnuppen waren. Die, die lange existieren, sind natürlich dementsprechend strukturell manchmal ein bisschen antiquiert oder sehr strukturkonservativ geworden von ihrer internen Aufstellung. Und die Frage ist auch, können die Sozialdemokraten, im Prinzip gehen die beiden Traditionsparteien, ÖVP und SPÖ plus Vorläuferorganisationen auf das Jahr 1890 plus minus herum. Und selbst die FPÖ, die ja sozusagen irgendwie, die ist, die stärkste Dynamik in das politische System in den letzten Jahrzehnten gebracht hat, feiert heuer ihren 70. Geburtstag. Also es ist ja keine junge Partei. Auch die hat eigentlich die ganz klassischen Parteistrukturen da gibt es einen Parteitag und gibt es ein Delegiertensystem.
Die FPÖ jetzt.
Die FPÖ jetzt, ja, genau.
Meinst du, also sie ist eigentlich mehr Systempartei, als sie es zugeben würde?
Naja, von dem, wenn du die auf der Papierform anschaust, ja. Das Agieren sozusagen in der politischen Praxis, vor allem gegenüber den anderen Parteien, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich glaube, der Moritz hat einen Punkt, dass die strukturellen Beschaffenheiten, wie die Parteien intern aufgestellt sind, es ihnen schwieriger machen, mit dieser neuen Situation, also die ist nicht gestern entstanden, sondern das ist eine über jetzt schon mehrere Jahrzehnte andauernde und sich verstärkende Entwicklung, zunehmender Wettbewerb, kleinere Parteien insgesamt, das heißt Notwendigkeit von mehr Flexibilität zur Mehrheitsfindung, dass die damit umgehen, wenn sie diese ganzen Strukturen noch so haben, wie sie haben. Und wir sehen eigentlich, dass sie relativ, also es gibt natürlich Reformen. Die SPÖ hat eine der größten parteiinternen Reformen jetzt vor kurzem gemacht, indem sie zumindest die Möglichkeit einer Direktwahl der Mitglieder, nämlich Direktwahl des Parteivorsitzes der Mitglieder, erzeugt hat. Aber wenn man sich sonst die Parteistatuten anschaut und die historisch verfolgt, dann schauen die immer wieder schon anders aus und die sind ein bisschen anders, die Gremien heißen ein bisschen anders, sind ein bisschen anders zusammengesetzt, aber die Art und Weise, wie die Entscheidungsfindung formal zumindest organisiert wird, ist eigentlich sehr, sehr stabil bei den meisten Parteien. Und dann ist die Frage, kommt man mit solchen Systemen zu Rande und sind die lernfähig genug und flexibel genug, um im Jahr 2026 genauso zu funktionieren wie 1966 und 1996?
Aber die FPÖ stimmt ja interessanterweise bei so einigen Sachen auch mit. Ich glaube, irgendwo letztens war da wieder so ein kleiner Twitter-Disput und da hat dann, ich weiß nicht mehr welcher Abgeordnete, aber herausgestrichen, dass die FPÖ ja bei sehr vielen Sachen eh mitstimmt. Also sie sind ja interessanterweise für mich, ich habe mir gedacht, die würden bei allen immer dagegen sein als USP, damit sie eben zeigen, schaut, wir sind wirklich die Alternative. Aber die sind ja auch interessanterweise selbst in der Opposition anscheinend, zumindest bei den Themen, die nicht zu polarisieren, kompromissbereit.
Ja.
Damit sie dann wieder darauf verweisen können.
Ja, also wenn man das Abstimmungsverhalten anschaut, und also im Nationalrat, wir haben das auch mal in einer Analyse gemacht, ich weiß noch nicht, ob die schon online steht, aber kann sein, dass die unter den Open Data Showcases im Parlament jetzt schon online ist.
Falls ja, kommt das in die Shownotes.
Ja, genau. Wenn man das anschaut, stimmt die durchschnittliche Oppositionspartei bei ungefähr 50% plus minus aller Gesetzesbeschlüsse, die normalerweise von den Regierungsparteien getragen werden, zu. Und das stimmt auch für die FPÖ. Ich glaube, in der laufenden Periode ist es ein bisschen weniger, zumindest bis in den ersten Monaten war es eher nur so ein gutes Drittel. Aber dass die alles ablehnen, stimmt überhaupt nicht. Und es gibt natürlich eine Reihe von Beschlüssen, die nicht so super kontroversiell sind. Aber also man würde sozusagen die FPÖ, wenn man nicht wüsste, wer sie ist, nicht an ihrem Abstimmungsverhalten im Parlament erkennen, nämlich von der Zustimmungsrate. Die verhält sich da noch bis zumindest vor kurzem, von allem, was wir wissen, wie eine relativ durchschnittliche Oppositionspartei halt sich im österreichischen Nationalrat verhält. Was, glaube ich, auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob das ein Novum ist und ich bin mir auch nicht sicher, wir haben dazu empirisch jetzt nicht ganz viel Information, aber es gibt natürlich ein bisschen eine Zweiteilung zwischen dem, was beispielsweise im Parlament verhandelt, beschlossen und abgestimmt wird und dem, was in der öffentlichen Darstellung passiert. Also das beste Beispiel war, und jetzt greife ich die FPÖ heraus, weil es so markant war, aber das trifft natürlich bei anderen Parteien genauso zu. Ich glaube, es gab eine im Dezember des vergangenen Jahres, Dezember 25 beschlossene, da gab es diesen Kompromiss, also diesen das Dienstrechtsgesetz des Bundes, wo den Bundesbediensteten der Gehaltsabschluss nochmal aufgeschnürt wurde, um angesichts der drastischen Budgetlage einen niedrigeren Gehaltsabschluss zu beschließen. Da ist die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die das hauptsächlich verantwortet, der Bundesregierung entgegengekommen und hat gesagt, okay, wir machen damit und wir übernehmen jetzt Verantwortung, damit das Budget nicht durch zu stark steigende öffentliche Gehälter belastet wird. Und was man dann reingegeben hat noch zusätzlich, ist, das ist dann erst später rausgekommen, weil das in letzter Sekunde reinreklamiert worden ist und nicht groß an der Öffentlichkeit gedrungen ist, war eine Regelung, die die Bezüge für die dienstfreigestellten Personalvertreter im öffentlichen Dienst, naja, zumindest bundeseinheitlich regelt, heißt, wie so schön in der Vorlage heißt, aber vor allem heißt das wohl in vielen Bereichen deutlich erhöht. Das ist in der Debatte in der parlamentarischen kaum vorgekommen. Ein FPÖ-Vertreter, der, wie sich herausstellt, auch im Rahmen des Polizeidienstes dienstfreigestellter Personalvertreter ist, ein FPÖ-Abgeordneter hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das ist gut, dass das endlich bundeseinheitlich geregelt wird, das ist positiv. Aber dann hat er den Gehaltsabschluss insgesamt kritisiert und die FPÖ hat dem aus anderen Gründen halt nicht so gestimmt. Wie das dann rausgekommen ist, die Grünen haben es, glaube ich, dann öffentlich gemacht, obwohl sie dem Ding selber zugestimmt haben, aber das haben sie irgendwie übersehen, weil eben alles last minute und sehr kompliziert im Gesetzestext, hat sich die FPÖ wahnsinnig aufgeregt und der besagte Vertreter hat das dann auch, der besagte Abgeordnete hat das in einer Presseaussendung massiv kritisiert und von irgendwelchen Privilegienrittern etc. gesprochen, obwohl er eigentlich in der Parlamentsdebatte gesagt hat, das ist eine gute Idee und das findet er unterstützenswert. Also man sieht, da gibt es auch wirklich eine Divergenz zwischen dem, was öffentlich gesprochen wird und was in den Institutionen verhandelt wird, wo ich mir vorstellen kann, dass das früher weniger stark der Fall war, weil vielleicht die Notwendigkeit, mit der man das, was man politisch sozusagen auf der Hinterbühne arbeitet und das, was man nach vorne präsentiert, weil man vielleicht nicht die Notwendigkeit gesehen hat, das ganz unterschiedlich darzustellen.
In eurem Buch steht, die Parteien schöpfen das Potenzial der Gemeindepolitik nicht ausreichend ab. Gibt es da nicht eigentlich auch Zerfallserscheinungen? Ich denke mal, in Vorarlberg gibt es das schon länger, in Ostösterreich kommt das, glaube ich, auch immer stärker, dass vielleicht parteinahe, aber nicht so bezeichnete Listen bei Gemeinderats-, Gemeindevertretungswahlen antreten, wo man dann vielleicht auch nicht mehr das Personal so rausgreifen kann. In Vorarlberg habe ich jetzt festgestellt, im Rahmen der Überprüfungen durch den Landesrechnungshof, dass eigentlich viele Parteiorganisationen auf Ortsebene, auch von größeren Parteien, eigentlich nur noch pro forma bestehen dürften, weil die finanziell nur noch Centbeträge am Konto haben und sich da auch gar nichts mehr bewegt. Also das deutet doch stark darauf hin, dass dort kein Parteileben mehr stattfindet. Aber es gibt formal noch die Ortsparteigruppe. Ist man da nicht im Endeffekt auch schon sehr modrig unterwegs?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil wir es eigentlich nicht genau wissen. Was wir wissen, ist das, was du ansprichst, das stimmt jedenfalls. Wir haben in vielen Bundesländern, zuletzt sogar in Niederösterreich, und Niederösterreich ist eigentlich immer so der Ground Zero der klassischen Parteiorganisation mit einer ÖVP, die in jedem Ort in 6 Teilorganisationen vorhanden ist und wo die Leute, also wenn man sich überlegt, wo in Europa gibt es eine Region, wo parteipolitische Dichte wirklich Rekordhöhe hat, dann muss es wohl Niederösterreich sein. Und selbst dort gibt es jetzt die starke Tendenz mit der letzten Gemeinderatswahl, vor allem, das hat schon vorher begonnen, dass die Parteien nicht mehr so als einfach SPÖ oder ÖVP kandidieren, sondern als eben die Liste Wilhelmine Müller, Volkspartei so und so, plus Unabhängige oder Varianten davon. Also es gibt stärkere Personalisierung. Also wenn man nur die Namen und viel mehr wissen wir oft von den sozusagen im Aggregat über die Parteien auf lokaler Ebene nicht. Also wenn man nur einfach die Labels anschaut, die auf den Stimmzetteln stehen, dann gibt es viel mehr Personalisierung, viel mehr Signale, dass man eigentlich jetzt nicht die ÖVP ist, sondern die Volkspartei aus dem Ort. Also so dieser Lokalismus und viel mehr dieses Benutzen von, ja, wir sind eigentlich, weiß ich, Sozialdemokraten und Unabhängige oder und Parteifreie. Das gibt's in Vorarlberg ganz stark, das gibt's in vielen anderen Bundesländern ganz stark. Wie gesagt, sogar in Niederösterreich, das traditionell von der Parteidichte und Organisation nochmal viel stärker durchdrungen ist als Westösterreich. Und das Tiroler Wahlrecht auf lokaler Ebene hat das sowieso immer schon begünstigt, dass es diese Fragmentierung gibt und diese zumindest verbale oder rhetorische Distanzierung von den Parteien als solche. Also es ist klar, dass es zumindest so gewisse Absetztendenzen gibt oder sozusagen Distanzierungsversuche, selbst dort, wo es lokale Parteien gibt, die gut funktionieren. Was wir schon auch sehen auf anderer Seite ist, dass zum Beispiel die FPÖ mittlerweile, die eigentlich lange Zeit keine extrem dichte Organisation bundesweit hatte auf der lokalen Ebene, sondern nur in wenigen Ländern, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich waren immer so die stärksten, aber dass sie mittlerweile auch eigentlich bundesweit ziemlich gut aufgestellt ist und mittlerweile in 3/4 aller Gemeinden kandidiert, was für eine in einem Land mit 2000 Gemeinden nicht trivial ist, muss man sagen, dass man in 1500 Gemeinden Leute findet, die sich für einen aufstellen, vor allem wenn die Partei ja sozusagen keine jahrzehntelange Tradition als Massenpartei mit ganz vielen Mitgliedern hat. Aber sie hat auch an Mitgliedern eher zugelegt in den letzten Jahrzehnten als verloren mit Aufs und Abs. Also da geht die Entwicklung ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wir haben natürlich ganz, ganz sicher, und das ist ein langfristiger Trend, so eine Art Verlust der gesellschaftlichen Verwurzelung von Parteien. Und ein stärkeres Klammern an den Staat, an staatliche Finanzierungen, an andere staatliche Ressourcen und auch eine stärkere staatliche Regulierung der Parteien. Und das ist so eine wesentliche Diagnose, die jetzt nicht wir erfunden haben, aber die wir auch stark diskutieren für den österreichischen Fall, weil da sieht man es ganz gut. Die Parteien, die ja traditionell so eine Art Brückenfunktion haben, nicht? Die sind irgendwo gesellschaftlich verankert, haben eine Verwurzelung und tragen gesellschaftliche Interessen in die staatlichen Institutionen hinein. Und das Bild hat sich halt stark verschoben, weil die gesellschaftliche Verankerung, Mitglieder, Parteiloyalität, Parteiidentifikation, wie man das in der Politikwissenschaft nennt, also sozusagen langfristige emotionale Bindungen, dass man sich einer Partei verbunden fühlt, das hat alles rapide abgenommen. Und dieser Verlust der gesellschaftlichen Verankerung geht dann damit einher, dass es eine großzügige Parteienförderung gibt, dass in Österreich sowieso schon nochmal im extra Ausmaß einen großzügigen Zugriff auf staatliche Ressourcen gibt. Denken wir nur an die Tatsache, dass sich die Parteien jetzt selbst beschlossen haben im Nationalrat, dass sie dass die Leute in den Kabinetten auch die Social-Media-Arbeit für die Parteien im Prinzip machen dürfen unter gewissen Bedingungen. Also da gibt's eine relativ starke Verschiebung hin, wo die Parteien nicht mehr stark gesellschaftlich verwurzelt sind, aber stark staatlich finanziert, stark staatlich reguliert sind und stark auf andere staatliche, nämlich personelle Ressourcen und über die Politisierung der Verwaltung etc. müssen wir gar nicht reden, zugreifen. Und das ist, glaube ich, eine bedenkenswerte Entwicklung, wo man sich überlegen muss, wie man gegensteuern kann. Was auch nicht einfach ist, aber man kann zumindest darüber nachdenken.
Weil du den Fall ansprichst mit den Social-Media-Spenden, also da spendet ja de facto die Republik an die Partei, indem sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Ja. Das ist ja auch wieder von der inneren Meinungspluralität diverser Parteien nicht ganz unspannend. Die FPÖ auf Bundesebene geht ganz stark gegen diesen Beschluss vor. Es ist ja auch vor dem Verfassungsgerichtshof gezogen dagegen. Die FPÖ in Vorarlberg zum Beispiel hat mit der ÖVP gemeinsam diese Bestimmung ins Vorarlberger Parteienförderungsgesetz übernommen.
Ja.
Also sie wird, die einen rezipieren es und die anderen gehen damit zum VfGH. Ist ja auch spannend eigentlich, oder?
Ja, ja. Also die, ich glaube, das Schöne an diesen ganzen Regelungen, wo die Parteien sich selbst regulieren im Prinzip, also weil die können ja als, nachdem sie quasi die Abgeordneten stellen in den gesetzgebenden Körperschaften, haben sie ja eigentlich die Macht, die Spielregeln, nach denen sie selber agieren, sich selbst zu geben. Und da ist es schon schön zu sehen, wie eigentlich fast immer das blanke Eigeninteresse zum Vorschein kommt. Das ist für Politikwissenschaftler immer ganz interessant, weil wir ja alle möglichen Annahmen und Theorien haben darüber, was Parteien motiviert, was Politikerinnen motiviert, warum die so handeln, wie sie handeln. Und ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass Parteien bei Maßnahmen mitstimmen, die ihnen einen groben Wettbewerbsnachteil oder Ressourcennachteil verschafft hätten in der Auseinandersetzung, in der politischen. Und
kann dir ein Beispiel nennen?
Ja, bitte.
Ja, in Vorarlberg nach dem Wirtschaftsbund-Skandal, da hat die ÖVP zum Beispiel der Reduktion von Wahlplakaten zugestimmt. Also sie dürfen bei Landtagswahlen maximal 300 Plakatstandorte mit insgesamt inklusive 50 Großplakate im Land aufstellen. Und das ist deutlich unter dem, was die ÖVP bisher gemacht hat. Und es wurden die Maximalausgaben pro Wähler gedeckelt. Das war eine jahrelange Forderung aller anderen Parteien. Die ÖVP aufgrund ihrer Finanzkraft hat dem natürlich aus Eigeninteresse nie zugestimmt. Und dann war aber der politische Druck im Rahmen dieses Skandals so groß, dass man dieses doch sehr restriktive Parteienförderungsgesetz beschlossen hat.
Ja, also das Interessante, wenn man sowas erlebt, und das ist ein gutes Beispiel, dann ist es normalerweise unter massivem Druck. Und nach Skandalen, wo man echt in die Defensive gekommen ist und argumentativ eigentlich nicht mehr wirklich aus kann. Wir sehen das auch zum Teil. Also dass in gewissen Situationen, ich glaube, jetzt wurde gerade die Parteienförderung in der Steiermark letztes Jahr, glaube ich, doch um ein Eck gekürzt. Da finden das sogar manche Parteien, die traditionell immer für sowas argumentiert haben, eigentlich gar nicht gut, wenn sie plötzlich selber davon betroffen sind. Das ist klar, das ist jetzt nicht, weil diese Leute irgendwie alle unmoralisch sind oder so, sondern weil natürlich der eigene Standpunkt und die eigene Position in dem System und die Ressourcen, die man davon hat, irgendwo auch den eigenen Standpunkt dann bestimmen.
Wenn ich noch was Kritisches sagen darf zu eurem Buch.
Bitte.
Ich kriege immer Herzflattern, wenn ich das Wort Zivilgesellschaft lese. Ja. Weil ich finde immer, Zivilgesellschaft ist ein bisschen problematisch. Es ist demokratisch nicht legitimiert, da kann sich jeder draufsetzen und 3 Pensionistinnen mit so viel Tagesfreizeit, die irgendein Kraftwerksprojekt schlecht finden, während das ganze andere Dorf das eigentlich nicht so schlecht findet, sind dann plötzlich Zivilgesellschaft. Und dann sagt man, ja, das ist super, weil die ersetzen jetzt die Parteien. Ist das nicht ein bisschen ein Untergraben eines zwar erkrankten, aber nicht so leicht ersetzbaren Systems durch etwas, das zwar nett klingt, aber von der demokratischen Legitimität her durchaus nicht unproblematisch ist?
Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Wir haben auch länger diskutiert über den Begriff Zivilgesellschaft. Wir waren uns, das muss man sagen, bei vielen Dingen nicht ganz einig. Also ich bin vielleicht fachlich irgendwie ein bisschen vorgeprägt, weil ich das seit Jahrzehnten Forschern unterrichte. Aber meine Perspektive auf die Parteien ist wahrscheinlich eine viel positivere, als zum Beispiel der Kurt Kuwak selbst eingebracht hat, der das sozusagen eher aus seiner Sicht als Organisationsberater sieht und da viel mehr Defizite, glaube ich, identifiziert oder die Notwendigkeiten, die Parteien irgendwo zurückzudrängen. Und ich glaube, dass die Parteien in manchen Bereichen zurückgedrängt gehören und in anderen eigentlich gestärkt gehören. Also vor allem, was diese gesellschaftliche Verankerung trifft. Ich finde es prinzipiell zum Beispiel positiv, wenn Leute einen Anreiz haben, sich in politischen Parteien zu engagieren, dort Mitglied zu werden, da irgendwas zu tun, lokalpolitisch, vielleicht auch sozusagen im amateurhaften Bereich. Das finde ich im Prinzip positiv, wenn wir Parteien haben, die eine gewisse gesellschaftliche Stärke haben. Aber natürlich, wenn wir über den staatlichen Bereich reden und staatliche Ressourcen und Zugriff auf Jobs, auf Steuergeld, dann ist die Geschichte eine ganz andere. Die Zivilgesellschaft ist auch so eine Geschichte, die wird oft zu einfach als irgendwie ein Lösungs- oder Alternativmodell herangezogen und die ist nicht unproblematisch. Erstens von der demokratischen Legitimierung und zweitens ist natürlich, Zivilgesellschaft kann natürlich alles sein. Die Identitären sind auch ein Teil der Zivilgesellschaft, wenn man sozusagen rein organisatorisch definiert. Genauso wie die Caritas oder nicht Fridays for Future etc. Und dann muss man sagen, okay, was glaube ich die Rolle der Zivilgesellschaft sein kann, also die kann sicher nicht das, was die politischen Parteien tun, ersetzen. Im Sinne dieser Brückenfunktion zwischen Gesellschaft und staatlichen Organisationen. Aber ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn es aus dem Bereich der Zivilgesellschaft eine stärkere Anbindung an die politischen Parteien gibt oder sozusagen Arenen, wie man das genau organisiert und so. Das ist immer eine schwierige Frage. Aber wo es einen stärkeren inhaltlichen und auch, finde ich, personellen Austausch geben kann. Also wenn wir damit den schrumpfenden Rekrutierungspool, nicht weniger und weniger Parteimitglieder, und die sind alle schon sehr alt im Schnitt, oder viele, wenn wir den ein bisschen erweitern können, indem es zivilgesellschaftliche Andockstellen oder sozusagen Andockstellen gibt, wo die Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammenkommen können, wo es sozusagen auf der einen Seite eine Offenheit gibt gegenüber der Zivilgesellschaft und auf der anderen auch eine etwas reduzierte Scheu, auch mal bei den Parteien irgendwo anzustreifen. Das ist ja alles nicht ganz unheikel und da gibt es natürlich wechselseitig Vorbehalte. Aber das fände ich gut, weil Zivilgesellschaft heißt ja normalerweise, das können alle möglichen Anliegen sein, aber es gibt irgendeine Form der Organisation und des Zusammenschlusses. Also es sind nicht einfach nur irgendwelche Individuen, die sich was denken, sondern die tun sich zusammen und organisieren sich bis zu einem gewissen Grad. Manchmal lose und manchmal sehr stark strukturiert. Und ich glaube, das wären die Stellen, wo man halt sinnvollerweise Leute und Ideen in die Politik hineinbekommt. Weil sozusagen einfach nur zu sagen, ja, es sollen halt mehr Leute in die Parteien gehen, das ist organisatorisch schwierig. Das muss irgendwie schon in, glaube ich, existierenden Organisationen, zumindest rudimentär existierenden Organisationen passieren, dass dieses Andocken gelingen kann. Es gibt noch ein paar andere Vorschläge. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel in der Parteienfinanzierungsregelung einige Dinge optimieren könnte. Von der Regelung von Spenden bis hin zu dem, wie Parteien dafür belohnt und bestraft werden, dafür, dass sie Mitglieder haben. Das sind alles kleine Stellschrauben. Da wird man keine großen Probleme damit lösen. Also wir haben keine Patentlösung für das strukturelle Problem von einem gesellschaftlichen Wandel, der sich da niederschlägt in fragmentierten Parteiensystemen und Polarisierung zum Teil auch. Den wird man nicht mit ein paar Stellschrauben im Parteiengesetz lösen, ganz klar. Aber es gibt schon Dinge, die man sich überlegen kann, um manchen Trends zumindest entgegenzuwirken.
Gibt es Parteien, die da sich leichter tun, bei der Zivilgesellschaft anzudocken? Ich denke jetzt spontan an die Grünen. Leonore Gewessler kommt ja aus diesem Bereich. Bei anderen Parteien stelle ich es mir schwieriger vor. Wir denken mal gerade ÖVP und SPÖ, die klassischen Großparteien, gegen die sich ja viel zivilgesellschaftliches Engagement ursprünglich gerichtet hat, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die ersten Anlaufstellen für solche Organisationen sind.
Ja, andererseits muss man sagen, die hatten ja eigentlich eine Art Vorfeld oder haben noch ein Vorfeld, das im Prinzip mittlerweile ja quasi zum Teil der Zivilgesellschaft geworden ist. Also, keine Ahnung, die Naturfreunde oder der Alpenverein waren vielleicht mal oder sind zum Teil vielleicht noch organisatorisch stärker angebunden an diese Parteien oder zumindest personell. Also wir kennen ja die Durchorganisation zweier Lager oder die gesellschaftliche Durchdringung durch die Parteien von zwei Lagern in der Nachkriegsgeschichte Österreichs. Und da gibt es schon Anknüpfungspunkte, glaube ich. Aber natürlich ist die Frage, wie, ja, nicht alle Parteien tun sich damit gleich leicht. Aber ich glaube, dass in allen Parteien, wenn man sich die Lebensläufe anschaut, zum Beispiel von Abgeordneten, es gibt überall Leute, die relativ starke zivilgesellschaftliche Verankerungen haben. In irgendeiner Form von Vereinsleben, bei diversen Organisationen, karitativen oder vom lokalen Verschönerungsverein bis zur Freiwilligen Feuerwehr, in Berufsvereinigungen. Also es gibt ja in Österreich ein relativ reichhaltiges Vereins- und Organisationsleben. Und das sind, glaube ich, schon sozusagen Umfelder, aus denen man Leute gewinnen kann. Ich habe mich selbst empirisch noch nicht so tief damit beschäftigt, um das definitiv sagen zu können, aber ich vermute, dass es da schon quasi gewisse Blockaden oder so Gatekeeper-Effekte gibt in der Selektion von politischem Personal beispielsweise. Wir haben ja sozusagen schon das ist auch ein Punkt, der in dem Buch länger diskutiert wird, das Phänomen Quereinstieg in der österreichischen Politik. Also wir kennen das, dass wir vor allem auf Bundesebene und vor allem in bestimmte Ministerämter dass dort Leute reingeholt werden, die eigentlich kaum eine starke Bindung zu irgendeiner politischen Partei oder zur Politik insgesamt gehabt haben. Also da gibt es den Herrn Kocher und selbst, weiß ich, Pamela Rendi-Wagner oder die Frau Hammerschmidt, die Bildungsministerin war, Claudia Bandian-Ortner, Heinz Fassmann, nicht Polaschek etc. Also gibt es einen Haufen Leute, Hartwig Löger, die irgendwie aus Verwaltung oder aus Wirtschaftsleben oder aus der Wissenschaft kommen und dann reingeholt werden. Und das, glaube ich, ist zum Teil so eine Reaktion auf die personelle Verengung, die wir ein bisschen haben in den Parteien und diesen schrumpfenden Rekrutierungspool, den es einfach gibt. Und ich glaube, das ist keine super Lösung. Weil wenn man sich diese Personen anschaut, glaube ich, waren die im Schnitt jetzt nicht wahnsinnig viel besser oder schlechter als die klassischen Minister mit der klassischen Parteikarriere, die es sonst gibt. Da gibt es Ausnahmen nach unten und nach oben wahrscheinlich, aber das hat sich, glaube ich, nicht als ein super Erfolgsmodell herausgestellt und es war, glaube ich, eher ein Modell zur Absicherung der Position der jeweiligen Parteivorsitzenden, weil diese Leute natürlich über keinerlei interne Machtbasis verfügen. Aber die Frage ist schon, wie kriegt man Leute für Spitzenfunktionen oder auch für Funktionen in der zweiten und dritten Reihe hinein, mit einer größeren Offenheit, als durch die lange Ochsentour gehen zu müssen. Und da, glaube ich, wäre es sinnvoller, wenn das nicht so kommt, dass die Leute dann, oh, keine Ahnung, an irgendeinem Vormittag um 9 Uhr früh einen Telefonanruf bekommen und sagen, würdest du gern Gesundheitsministerin werden? Du hast jetzt 3 Stunden Zeit zum Überlegen. Das ist irgendwie keine Rekrutierungsform, die in irgendeinem anderen Bereich für Spitzenfunktionen tauglich ist. Sondern wenn wir sozusagen schon ein etwas strukturierteres Heranführen haben, wo es irgendwo Arenen gibt, wo Leute mit Interesse am politischen Geschehen, aber die Expertise vielleicht woanders haben, oder Parteien, die ein Interesse an bestimmten gesellschaftlichen Sphären haben, sozusagen, wo sozusagen ein Biotop irgendwie herangezogen wird. Aber das ist eher eine langfristige und jetzt auch nicht ganz leicht strukturierbare Aufgabe. Aber das wäre für uns sozusagen, also wir brauchen, glaube ich, nicht unbedingt dieses klassische Quereinstiegsmodell, aber wir brauchen eine Erweiterung zu den bisherigen Rekrutierungskanälen, einfach weil der Rekrutierungspool der Parteien, wenn sie einfach in ihre Mitglieder- und Funktionärsschicht schauen, der ist überaltert und geschrumpft. Und daher, glaube ich, müsste man sich da Mechanismen überlegen und Andockstellen überlegen, Schnittstellen zwischen Parteien und eben Zivilgesellschaft ist zumindest eine Option, um solche Rekrutierungen leichter möglich zu machen, die nicht ganz ad hoc. Und dann holen wir uns irgendwen aus diesem Unternehmen oder dieser Universität oder der Verwaltungsbehörde, sondern das muss ein bisschen strukturierter und langfristiger auch gedacht werden.
Gehört das Chaos da nicht bis zu einem gewissen Grad auch dazu? Also, dass man diese Leute halt fischt und dann teilweise halt eben auch liegen lässt, weil man sie eben nicht brauchen kann, weil sie unzuverlässig sind, zu weit weg von der Parteilinie, schwierige Charaktere und Persönlichkeiten, und da hat man halt eine Möglichkeit, die abzutasten, bevor ich sie irgendwo reinsetze, wo ich sie dann am Ende des Tages nicht brauche, wenn sie nicht geeignet sind. Und ist das grundsätzlich nicht, also du hast es eigentlich eh schon angesprochen, eine positive Entwicklung, dass die Leute, blöd gesagt, politisch sind, bevor sie in eine Partei eintreten? Das war ja in Österreich nicht immer so.
Ja, ich glaube, das prinzipiell schon. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn die Leute, die in die Politik kommen, nämlich dann vor allem in hohe Funktionen, dass die nicht nur die Expertise aus ihren jeweiligen Bereichen mitkommen, wenn sie als Quereinsteigerinnen, sondern dass die vielleicht auch schon sozusagen die Basics des politischen Handwerks ein bisschen gelernt haben. Das ist, glaube ich, ganz in ihrem Eigeninteresse und ist auch im Eigeninteresse eines, naja, gewissen effizienten Regierungshandelns oder Parteihandelns sogar im Sinne der Wählerinnen und Wähler der jeweiligen Partei, weil ich glaube, was wir schon sehr stark haben, ist, das ist so ein bisschen ein österreichisches, aber vielleicht nicht nur ein österreichisches Phänomen, aber bei uns fällt es mir immer wieder sehr stark auf. Viel von dem, was die Politikerinnen und Politiker an täglicher Arbeit tun, ist schwer von außen beobachtbar. Wir können die Outputs beobachten, wir können schauen, nicht was werden für Maßnahmen beschlossen. Wir können sehen, was die uns sagen, wir können deren Kommunikation nach außen bewerten. Aber wie sich die zum Beispiel in einer Verhandlungssituation verhalten, wie sie sich verhalten, wenn sie ein Ministerium führen, wie sie sich in, keine Ahnung, internen Diskussionen, das ist logischerweise hinter verschlossenen Türen bis zu einem gewissen Grad und für uns nicht direkt beobachtbar. Also wir können zum Beispiel die Kommunikationsfähigkeiten der Leute extrem gut beurteilen, das öffentliche Auftreten. Wir können vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad herausfinden, ob die inhaltlich eine Expertise haben oder nicht, ob die sich halbwegs auskennen in ihrem Bereich. Aber wir können zum Beispiel die Führungsqualitäten, die internen oder die Verhandlungsgeschick, solche Dinge schwerer beurteilen. Und ich glaube, was dann passiert in der öffentlichen Meinung oder in der öffentlichen Darstellung ist, wir substituieren die schwierige Frage, wie gut sind die in ihrem Job, ist eine schwierig zu beantwortende Frage, finde ich, bei dieser nur teilweisen Beobachtbarkeit. Und wir substituieren die Antwort auf diese Frage mit der Antwort auf die Frage, wie gut können sich die nach außen darstellen. Und das ist, glaube ich, eine problematische Entwicklung, weil wir dadurch, glaube ich, auch in der Selektion der Parteien Anreize setzen, dass wir Leute haben, die extrem gut in der Außendarstellung sind. Jetzt kann man sagen, okay, tatsächlich ist das nicht immer so der Fall. Aber das ist der Anreiz, glaube ich. Und der Anreiz, gute Leute zu haben, die auch das Handwerk können, das Politische, ist viel weniger stark ausgeprägt. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch in der Rekrutierung von politischen Personalmechanismen haben, wo die Leute dieses Handwerk eigentlich schon lernen können. Und es geht ja von klein auf los, weil wir ja in Österreich den Vorteil haben, dass wir eine kleinteilige Struktur in vielen Bereichen haben. Das ist von der Gemeindeebene angefangen, aber wir haben Betriebsräte, wir haben die Kammern, die ja auch gewisse Landes- und dann Bezirksebene Strukturen haben. Wir haben relativ ausgeprägte Systeme von nicht Personalvertretung etc. im öffentlichen Dienst. Das heißt, es gibt öfters mal schon so kleine Arenen der Demokratie, in denen und Repräsentation, in denen man sich bewegen kann, nicht die ÖHA etc., nicht alle möglichen Berufsvertretungen und so weiter. Und das sind eigentlich so Sachen, wo man mal vielleicht lernen kann, wie verhandle ich jetzt mit meinem Gegenüber, wie muss ich mich verhalten, wie organisiere ich eine Mehrheit in einem Gremium. Und das sind, glaube ich, total wichtige Fähigkeiten, die nützlich sein können, wenn man dann auch höhere Positionen in der Politik einnimmt. Und ich glaube, das müsste man stärker nutzbar machen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Leute, die in die Politik gehen, dann auch durch so eine Schule gegangen sind, auch wenn das nicht die ganz, ganz klassische Parteikarriere ist.
Du hast das schon angesprochen. Die Menschen wissen oft gar nicht, wie das funktioniert, wie diese Verhandlungen stattfinden. Sie kennen zwar Politiker, aber sie kennen eigentlich die Politik nicht. Sie wissen nicht, wie Entscheidungen zustande kommen am Ende des Tages. Ist das auch die Ursache dafür, dass wir gerade in Österreich so ein Faible für Experten haben? Weil wir glauben, wenn sich jemand in der Sache auskennt, dann ist auch ein guter Politiker eine gute Politikerin.
Ja, das ist ein total faszinierendes Phänomen. Es gibt ja regelmäßig Befragungen durch die European Value Study, und da wird immer so nach den präferierten Regierungsformen gefragt. Also da wird immer so gefragt, will man eine Militärherrschaft, will man eine Diktatur, will man eine Demokratie? Und eins, was auch immer gefragt wird, will man eine Regierung aus Experten und Expertinnen, die jetzt sozusagen unabhängig von dem, was die Wählerinnen denken, haben? Und das finden ziemlich viele Leute sehr gut. Also diese ganzen, nicht, niemand will eine, also das ist natürlich, sind Studien, die auf der ganzen Welt durchgeführt werden, deswegen sind die Fragen manchmal so, dass sie denken, okay, das ist ein bisschen seltsam, aber natürlich, also Militärregierung ist in manchen Weltgegenden eine reale Option und auch religiös oder was ich religiöse Führung, religiös eingesetzte Regierung ist in manchen Weltgegenden eine reale Option. Deswegen sind die alle drinnen, und in Österreich interessiert das alles niemanden. Aber die Leute sagen, Demokratie ist super, und sie sagen im Prinzip, Expertenregierung ist super. Und der Widerspruch, der sich zwischen diesen zwei Formen von Legitimation ergibt, ist eigentlich nicht wirklich offensichtlich für viele Menschen. Und da, ich glaube, ja, also ja, ich glaube, wir haben ein bisschen einen zu großen Faible für Experten und Expertinnen, nämlich Fachexpertinnen, weil von all die, also wenn man sich überlegt, Politik ist ein extrem anspruchsvoller Beruf, und alle möglichen Skills, die ich haben muss, um in der Politik realisieren zu können, das bringen die allerwenigsten Leute mit. Also die allerwenigsten Leute sind tolle Kommunikatoren, ganz tolle Manager, haben super Führungsqualitäten, hohes Verhandlungsgeschick, also sozusagen sind durch die ganze Breite super. So, und kennen sich dann noch fachlich aus. Und die Expertise, die ich vor allem, wenn ich jetzt an Regierungsämtern Ämter denken kann, und die Fähigkeiten, die ich am leichtesten eigentlich ersetzen kann, ist die fachliche Expertise. Zumindest wenn ich einen Grundstock habe von Basiswissen. Weil ich habe normalerweise eine Verwaltung, wir können jetzt über den Zustand der Verwaltung auch noch reden, der kommt auch ein bisschen vor, natürlich. Das ist eigentlich das, was ich mir sehr leicht einfach, das, was ich auslagern kann, oder wo ich Leute habe, die mir zuarbeiten. Nicht, da habe ich im besten Fall einen fähigen Apparat, der mir, weiß ich, die juristische oder die fachliche Expertise in einem bestimmten Bereich zur Verfügung stellen kann, wenn ich Ministerin bin. Ich kann mir natürlich auch die kommunikative Expertise einkaufen, aber natürlich selber muss ich die Kommunikation trotzdem selber machen. Und das Gesetz muss ich nicht selber schreiben am Ende. Insofern glaube ich, dass diese fachliche Expertise nicht so ein großer Vorteil ist, wie es vielen Leuten manchmal erscheint. Natürlich ist Politik sowieso, ich glaube, das ist die große Illusion bei dem Faible für Expertise. Politik ist sowieso nicht ein Geschäft, wo ich durch Fachexpertise ganz, ganz weit komme. Weil politische Entscheidungen normalerweise nicht einfach technokratische Abwägungen sind, wo ich sozusagen die, unter Anführungszeichen, optimale Lösung einfach nur identifizieren und dann implementieren muss. Sondern da geht es um Werturteile, da geht es um Verteilungsfragen, da gibt es immer Gewinner und Verlierer von Entscheidungen. Das ist auch so eine Krankheit, dass wir in der Politik gern ignorieren, dass alle Entscheidungen auch oder die meisten Entscheidungen auch Verlierer produzieren und dass das nicht einfach alles für alle gut ist. Jetzt habe ich lang herumgesprochen, aber mein Punkt ist der, Expertise kann ich leichter ersetzen als viele andere Skills, die ich in der Politik brauche. Und deswegen glaube ich, brauchen wir Experten und Expertinnen, aber für das politische Handwerk dass eben in dieser, wie wir schon zu Eingang gesagt haben, Zeit, wo Kompromissfähigkeit, Verhandlungsgeschick etc. stärker gefragt sind als früher, weil wir eben komplexere Mehrheitsbildungen haben. Das sind, glaube ich, Sachen, die wir ein bisschen zu wenig schätzen und zu stark manchmal auf die Sachen, die nach außen sehr gut wirken, Kommunikationsfähigkeit und fachliche Expertise setzen.
Ralf, du musst auch nochmal was sagen, sonst glauben die Leute, du bist gestorben oder sowas.
Genau.
Nein, ich habe mir nur gedacht, ihr seid die Innenpolitik-Experten und ich bin nur der Innenpolitik-Beobachter. Deswegen würde ich das Thema auch noch gerne, das brennt mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln, doch zu den USA bringen. Ihr schreibt nämlich da, und das habe ich so in der Form, ihr habt das sehr schön konzise dargestellt, mir noch nicht gedacht. Ihr habt nämlich das Wort Fans und all das geschrieben in dem Buch. Und all das, was du ja sagst, ist eigentlich diametral entgegengesetzt von dem, was wir in den USA beobachten. Weil da hast du dieses Bekenntnis zur Partei und ihr schreibt eh davon. Dann hängst du Flaggen in den Garten und du gehst zu den Rallies und man macht dann einen Schwanzvergleich in Form von, wer hat die größere Rallye, wer kann mehr Leute mobilisieren, die dann wirklich wie Fans kommen und zujubeln und den jeweiligen Politikern und Politikerinnen zuhören. Und vor allem ja bei Trump war das ja auch das große Thema, wie viele Leute waren jetzt da und die haben dann alle T-Shirts und die Kappen und so weiter. Bei uns sehe ich sehr wenig Leute, die mit einer FPÖ, SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos-Kappe herumlaufen würden, die das auch gern tun würden. Man will sich ja in Österreich eigentlich gar nicht so offensiv zu einer Partei bekennen. Kommt mir zumindest vor, während das in den USA wirklich wie bei, ich meine, ich kenne das, ich bin ein Basketball-Fan, ich habe das Gefühl, dass ein bisschen so, die einen halten zu den Detroit Pistons und die anderen halten halt zu Donald Trump und sind Team MAGA. Und da finde ich einen interessanten Grundgedanken, ich lese ihn vor auf Seite 22. Ihr seht eine Ursache, das ist jetzt schon das Zitat, für die politische Dysfunktionalität in den USA darin, dass die staatlichen Institutionen aus einer Zeit vor dem Entstehen starker und geschlossen agierender Parteien stammen. Also genau das Gegenteil wie bei uns. Bei uns, Kelsen hat ja die Demokratie, Parteiendemokratie, als Parteiendemokratie gedacht, während in den USA zuerst die Demokratie und dann die Parteien gekommen sind. Und eigentlich habe ich es traditionell so gedacht, bei den USA auch viel stärker auf Personen zentriert ist als auf Parteien. Also da kann jemand dann eben im Congress oder ein Senator vor allem, ist ja fast schon ein Ministerium in sich. Das ist ja nicht so, dass er unbedingt den Parteienapparat gebraucht hat, sondern er selbst als Einzelperson ist so wichtig und hat auch einen Beraterstab und ist auch oft sehr wohlhabend. Man sagt ja jetzt immer öfter, die ganzen Senatoren, da sind ja wirklich viele Millionäre dabei, die entweder Millionäre geworden sind oder schon gewesen sind, die dementsprechend einen eigenen privaten Apparat haben und den Parteienapparat nicht brauchen. Aber das klingt alles für mich sehr entgegengesetzt zu dem, was wir in Österreich kennen und was ihr ja auch gerade besprochen habt.
Ja, ich glaube, die Probleme sind tatsächlich zwischen USA und vielen europäischen Staaten sehr unterschiedliche. In den europäischen Staaten haben wir zumindest in Westeuropa radikalen Rückgang von Parteiidentifikation und gefühlten Zugehörigkeit und starkes Wechselwählen. Und in den USA haben wir das Gegenteil. Also in den USA haben wir sich verhärtende Parteiidentifikation und kaum mehr Leute, die wechselwählen. Gibt es schon noch, aber die haben radikal abgenommen. Das heißt, aber ich glaube, das sind sozusagen im Globalen die USA fast eher ein Ausreißer. Oder zumindest sind sie eben ganz anders, als Österreich da sich entwickelt hat oder viele europäische Staaten sich entwickelt haben, wo wir eine Abnahme von Parteiloyalität haben und in den USA haben wir eine starke Zunahme. Und jemand hat das mal in den USA, glaube ich, mit dem ganz guten Diktum Weak Parties, Strong Partisanship beschrieben. Ich glaube, das war die Julia Asari, eine Politikwissenschaftlerin. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Die Parteien in den USA waren ja traditionell einfach nur quasi Maschinen, die man aktiviert hat, wenn es mal einen Wahlkampf gegeben hat und die man dann benutzt hat, um Dinge zu organisieren, Finanzströme aufzustellen etc. Aber die waren jetzt nicht, sind ja auch keine Mitglied. Du kannst eigentlich nicht Mitglied werden mit einem Mitgliedsbeitrag und dann kannst du irgendwie hingehen und mitbestimmen. Das gibt es in dieser Form, wie wir das kennen, das sind Parteien und die haben ein Statut und die haben eine Organisation, da gibt es einen Parteivorsitzenden etc. Das ist viel schwächer ausgeprägt und auch anders
ausgeprägt. Man kennt die Vorsitzenden eigentlich kaum, oder wer weiß, wer der Vorsitzende der Demokraten oder der Republikaner ist, ich kann es da nicht sagen.
Ja, es ist auch gar nicht einmal klar, ob es eine Organisation gibt. Es gibt das Democratic National Committee und das Republican National Committee. Und das ist aber, glaube ich, doch mal so, dass die zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Hierarchie gegenüber dem, was auf Bundesstaatsebene etc. und lokal passiert. Also das ist viel, viel loser. Das sind viel losere Zusammenschlüsse als jetzt eine Partei, also in Österreich sieht selbst die, die sehr dezentral organisiert sind, wie die ÖVP nicht. Da gibt es ein Bundesparteitag und der kann bindende Beschlüsse für alle im ganzen Bundesgebiet fassen. Oder einen Bundesparteivorstand, der sozusagen so im Tagesgeschäft, dass du, das ist in den USA überhaupt nicht der Fall. Und es ist organisatorisch ganz einfach, ganz anders. Und es hat sich jetzt nochmal verschoben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, nicht nur mit Trump, aber auch stark mit Trump, wo eigentlich die Partei fast schon ersetzt worden ist oder gekapert worden ist von einem Bewegungsumfeld, das irgendwie ein Konglomerat aus bestimmten Medien, Spendernetzwerken, Finanzierungsnetzwerken, Thinktanks geworden ist, die eigentlich alle so ineinandergreifen und auch konkurrieren zum Teil. Und also das ist sozusagen ein riesiges Biotop gewachsen, das überhaupt, das irgendwie ein Parteinetzwerk ist in einem gewissen Sinn. Aber ich glaube, dass definitorisch mit dem, was wir in Europa unter Partei verstehen, wirklich ganz wenig gemeinsam haben. Und in Österreich und in vielen Ländern Europas haben wir sozusagen dieses traditionelle Parteimodell von wegen, nicht, da gibt es eine Organisation, die hat irgendjemanden an der Spitze und da gibt es interne Gremien und Entscheidungsfindung und die haben Mitglieder, die zahlen Mitgliedsbeiträge. Das ist ja tendenziell schon noch immer das Modell, das wir haben. Da sind die Parteien auch relativ ähnlich, obwohl Mitgliederrechte sehr unterschiedlich sind in Österreich. Aber das funktioniert, wie gesagt, in den USA komplett anders. Und ich glaube auch, dass tatsächlich der Vorteil, den wir in Österreich genießen, ist, oder Vorteil, nicht aus unserer Geschichte, haben wir einfach so viele Disruptionen gehabt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Faschismus etc. dazwischen, dass wir eine spätere Verfassung gehabt haben, als es die USA gehabt haben. Und deswegen unsere, wie schon du gesagt hast, Ralf von Kelsen, eigentlich immer mit der Idee einer Parteiendemokratie entworfen worden ist. Und auch ja maßgeblich von den führenden Parteien zu der Zeit geprägt worden ist. Das war selbstverständlich, dass die politische Vermittlung über die Parteien stattfindet. Und in den USA haben wir dieses Problem, dass es sozusagen die Verfassungsstrukturen, also die Gewaltentrennung, Oberster Gerichtshof, Kongress, Präsidentenamt, aus einer Zeit stammt, bevor man Parteien in der Form gekannt hat, selbst wie sie heute in den USA entstehen oder und wie sie dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Und auch die Idee von einer Partei eigentlich sehr negativ besetzt war. Das ist ja durch die gesamte moderne und teilweise vormoderne Geschichte so, dass die Idee, dass es politische Parteien gibt, die in Konkurrenz und Wettbewerb zueinander stehen, dass das als schädlich für das politische Gemeinwesen insgesamt gesehen worden ist. Einer der ersten war Edmund Burke, der das anders formuliert hat mal, aber damit ist er lange alleine geblieben. Und die Idee von Parteien oder Factions, wie sie oft bezeichnet worden sind, dann war eigentlich, das ist was, was schädlich ist. Weil das Gemeinwesen soll sozusagen nicht gespalten werden, das soll nicht in einzelne Teile, nicht Partei, Pars, Partis, lateinisch, damit wir das Bildungsbürgertum auch noch ein bisschen im Podcast heraushängen lassen können. Das wurde als was Spalterisches gesehen, was dem Gemeinwohl schadet. Und die Idee, dass es zum Beispiel in Großbritannien sowas gibt wie eine loyale Opposition, nicht? Das ist ja noch immer der Bezeichnung der stärksten Oppositionspartei im britischen Parlament, ist der Loyal Opposition. Und das heißt, die ist loyal zur Krone, aber in Opposition zur Regierung. Das ist eine relativ moderne Idee. Und die Idee, dass in einem Staatswesen unterschiedliche Gruppen miteinander im politischen Wettbewerb und in Konkurrenz zueinander stehen, ist für uns heute selbstverständlich, aber war lange Zeit eben nicht so gesehen. Und wenn man eine Verfassung hat, die aus einer Zeit vor den Parteien stammt, dann hat man heute das Problem, dass die gegebenen Institutionen wie in den USA eigentlich nicht funktionieren, wenn die gesamte politische Entscheidungslogik dann noch in so einer polarisierten Zeit komplett nach Parteilinien stattfindet. Die amerikanischen Institutionen funktionieren viel besser, wenn die Parteidisziplin nicht so stark ausgeprägt ist, wenn es in der Wählerschaft mehr Wechselbereitschaft gibt und wenn es sozusagen mehr ideologischen Overlap gibt zwischen den Parteien. Das ist alles sehr, sehr stark zurückgegangen und deswegen haben wir eine rigide Verhärtung. Deswegen funktioniert auch die Gewaltentrennung in den USA nicht, weil die Gewaltentrennung darauf basiert, dass zum Beispiel der Kongress und das Präsidentenamt, dass da Leute mit unterschiedlichen Ambitionen sitzen und deswegen sozusagen so eine Art institutionelle Checks and Balances stattfinden. Aber das findet nur dann statt, wenn die von unterschiedlichen Parteien dominiert werden. Und in Österreich haben wir ja auch so eine Art Checks and Balances, aber die wichtigsten Checks and Balances sind die, die wir gerade zu Anfang beklagt haben, nämlich die, dass wir im Prinzip generiert durch unser Wahlrecht die Notwendigkeit haben, dass unterschiedliche Parteien zu einer Mehrheitsfindung im Parlament zusammenkommen, um eine Regierung zu stützen, um Gesetze zu beschließen. Und das sind der größte Check im österreichischen System ist der Koalitionspartner. Und das ist natürlich was, das, also, oder sagen wir so, das ist die größte Machtbeschränkung, der man in der Regierung ausgesetzt ist. Und das ist natürlich total mühsam und nicht immer lustig und anstrengend und für auch alle Beobachterinnen und für die Bürgerinnen und Bürger womöglich nachteilig oder ärgerlich, weil das verhindert ein effizienteres Durchregieren. Aber das ist natürlich einfach ein machtbeschränkter Faktor, wo man sich schon sagen kann, ja, auch für zukünftige und Herausforderungen, denen Demokratien unterlegen sind, ist es vielleicht auch gut, wenn die Macht verteilt ist auf mehrere. Aber wir haben das eben nicht institutionell ausgeformt zwischen Kongress und Präsidentenamt wie in den USA, wobei theoretisch hätten wir es vielleicht sogar, aber in der Praxis nicht, sondern wir haben das sozusagen in der Regierung selbst durch die Notwendigkeit von Koalitionsbildungen.
Jetzt ist der Ruf der Parteien, kann man sagen, auf dem All-Time-Low, tut mir relativ schwer, weil wenn man denkt, was als Kelsen vom Wesen und Wert der Demokratie geschrieben hat, war das ja eigentlich auch schon eine Verteidigungsschrift für den Parteienstaat, der schon damals stark angegriffen worden ist. Mhm. Wir werden jetzt die Popularität von Parteien wahrscheinlich auf absehbare Zeit in der Bevölkerung nicht so schnell heben können, auch weil das einem ein sehr diffiziles Problem ist. Wie schätzt du die Gefahr ein, dass diese Dauererkrankung des Parteienstaates, was seine Popularität betrifft, irgendwann einmal zum Kippen führt, dass irgendjemand, der kommt und sagt, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, wieder sehr viel Applaus bekommt. Also es war Wilhelm II., nicht Hitler, man könnte es zwar glauben, aber bei mir im Dorf gibt es eine Fußgängerunterführung, da hat jemand ein Graffito angebracht, die Demokraten sind der Volkstod. man spürt es, aber die Frage ist, wo sind wir? Oder wenn der Horizont kürzer wird, wird es schwierig zu sagen.
Ich sehe diese Gefahr schon. Also ich sehe durch die Delegitimierung von Parteien oder den Vertrauensverlust, wobei man sagen muss, Vertrauensverlust ist auch so relativ, aber ein niedriges Vertrauen, das es jetzt schon lange gibt, sagen wir so, schon das Problem, dass wir zentrale politische Vermittlungsinstitutionen, von denen unser repräsentatives System abhängt, für die wir keine Alternative haben zurzeit, dass die in eine Legitimationskrise kommen, wo sie nicht mehr die Aufgaben erfüllen können, die wir im demokratischen System brauchen. Und dann ist der Weg frei für alternative Vorstellungen und die sind in meiner Fantasie fast alle weniger demokratisch als das, was wir momentan haben. Also die Gefahr sehe ich zu 100%. Was man, glaube ich, tun kann, ist beschränkt, aber man könnte ein paar Dinge tun. Man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Hürden zur Gründung neuer Parteien und auch zur erfolgreichen Kandidatur für neue Parteien nicht groß sind, weil ja wir teils sehr sozusagen traditionell althergebrachte Parteien haben, die schon lange existieren und es aber gesund ist für die Parteiensysteme, wenn es eine gewisse Auffrischung gibt. Nicht nur, weil damit mehr politische Konkurrenz, vielleicht in ideologischer Hinsicht, sondern auch manchmal organisatorische Konkurrenz verbunden ist. Wenn andere Parteien, neue Parteien sich anders organisieren, dann löst das manchmal auch sozusagen so Adaptions- und Innovationsdruck in anderen Parteien aus. Da haben wir noch nicht so viel gesehen davon in Österreich. Muss ich sagen, weil die meisten neuen Parteien, die sich in den letzten Jahrzehnten gegründet haben und in Österreich ins Parlament eingezogen waren, waren Abspaltungen von existierenden Parteien oder quasi Abspaltungen, siehe Stronach, Pilz etc. Also wir könnten uns überlegen, welche Hürden es gibt für den Einzug neuer Parteien ins Parlament, ob man die nicht senken sollte. Das hat Kosten. Das macht nämlich die Fragmentierung vielleicht sogar noch größer. Aber es würde vielleicht dafür sorgen, dass wir mehr Alternativen bekommen und dieses Delegitimierungsproblem etwas zurückgeht. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass das andere Probleme noch verstärkt.
Ist es nicht wieder gegen das Eigeninteresse der Parteien, die drin sind?
Ja, natürlich.
Deshalb extrem unwahrscheinlich.
Eine der dominanten Hypothesen in der Politikwissenschaft, in der Parteienforschung, ist ja die Kartellparteithese, also dass Parteien nach einer gewissen Zeit anfangen zu verhalten oder sich im Laufe des 20. Jahrhunderts angefangen haben zu verhalten wie ein Kartell, das versucht, durch das Errichten bestimmter Hürden durch im Prinzip Absprachen impliziter oder expliziter Natur den Wettbewerb zu beschränken, sowohl in programmatischer als auch institutioneller Hinsicht. Und das ist, glaube ich, nur zum Teil wahr, aber natürlich dieses Interesse besteht permanent. Also niemand von den existierenden Parteien hat ein Interesse, es anderen leicht zu machen, ihnen Konkurrenz zu machen. Das ist logisch und gegen dieses Eigeninteresse muss man arbeiten, wenn man solche Dinge haben will. Aber die Frage ist, aus systemischer Sicht wäre es natürlich sinnvoll und wünschenswert, wenn wir gewisse Hürden wegnehmen würden oder niedriger machen würden, um in den politischen Wettbewerb einsteigen zu können. Und vielleicht auch das kann man sich natürlich überlegen, institutionell die Dinge so zu adaptieren, dass wir in den Parteien einen stärkeren Wettbewerb bekommen oder einen stärkeren, was glaube ich, ja, nicht nur, es ist ja nicht nur so, dass wir vielleicht mehr Konkurrenz brauchen und mehr Wettbewerb auf der Parteienseite. Die haben wir, in manchen Dimensionen ist der Wettbewerb extrem stark geworden, wie wir schon gesagt haben. Aber was, glaube ich, manchmal der Fall ist, ist, dass wir eine zu starke Zentralisierung von Zuständigkeit und Macht in den politischen Parteien haben. Und als ein gewisser Freund auch der regionalen Vielfalt, die es in Österreich gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch im Wahlrecht Schritte setzen, damit man zum Beispiel sozusagen eine stärkere regionale Verankerung schafft und damit aber auch dezentralisiert, weil dann ist die Kandidatenauswahl auch irgendwo stärker lokal und es gibt schon eine Form der Personalisierung, nicht Personalisierungstendenzen sind ja so Dinge, die auch passieren, wenn die Parteien Legitimationskrisen haben, aber Personalisierung ist in Österreich traditionell immer so wenige Personen an der Spitze, die dann quasi komplett identifiziert werden mit der Partei, wo die Leute dann sagen, ich will den Strache und nicht mehr, ich will die FPÖ, wie das unter Strache zum Beispiel der Fall war ganz stark, oder ich will den Kickl, ich will den Kurz, ich will den Kern etc. Nicht, haben wir ganz starke Personalisierungstendenzen gehabt, aber ich würde mir eher, wenn es eine Personalisierung gibt, eine wünschen, die in die Breite geht und nicht so sehr an die Spitze.
Also Team statt Leader. Team ja, Staunach.
Oder eine, wo man wirklich regional verankerte Leute hat, die miteinander in Konkurrenz stehen und die gar nicht groß bekannt sein müssen außerhalb dessen, aber das ist schwierig in unserem gegebenen Medienumfeld und in den gegebenen Parteistrukturen, die doch relativ starke Machtzentren haben.
Aber ist das nicht in der ÖVP so? Du hast ja mindestens 10 Parteivorsitzende dort.
Ja, sehr schon. Breit. Ja, schon, aber natürlich müssten selbst die dann Macht abgeben, denke ich, weil da ist die Macht natürlich im Zentrum auf Bundesebene nicht sehr stark konzentriert, sondern die liegt dann entweder bündisch oder bei den Landesparteien. Ich vermute momentan sogar eher stärker bei den Landesparteien noch, vor allem dort, wo die Landeshauptleute sitzen. Und ich glaube, wenn wir eine echte Personalisierung in die Breite im Wahlrecht hätten, vielleicht bräuchten wir dann, Achtung, unpopuläre Ansage, auch ein größeres Parlament mit mehr Abgeordneten, dann würde ja, glaube ich, das auch sinnvoll sein. Dann hätten wir Wahlkreise, die auch stark unterhalb dieser Ebene angeordnet sind und wo wir tatsächlich eine regionale Verankerung der gewählten Personen im Wahlkreis haben, mit echten Wahlkreisen, nicht den Pseudo-Wahlkreisen, die wir in unserem jetzigen Wahlrecht drinnen haben. Und dann würden wir, glaube ich, eine sinnvollere Form der Personalisierung bekommen. Und das wird auch vielleicht für mehr Innovation innerparteilichen Wettbewerb sorgen und vielleicht auch eine bessere Personalauswahl. Da wäre ich jetzt vorsichtig, aber man könnte sich sehr wünschen.
Ich spiele noch ganz kurz den Ralf. Weil du sagst Pseudo-Wahlkreise, ich nehme an, du meinst damit die Tatsache, dass wir zum Beispiel bei Nationalratswahlen 3 Ermittlungsverfahren haben, die Listen gebunden sind und die Parteien durch Zuweisungen von Mandaten und Verzichte eigentlich aussuchen können, wer wo einzieht.
Ja, noch stärker meine ich, dass die Wahlkreise, ja, also die Wahlzahl, die quasi die Hürde im Regionalwahlkreis auf der untersten Ebene bestimmt, kommt ja auf Landesebene zustande und gar nicht im Regionalwahlkreis selbst. Und die Mandate, die im Regionalwahlkreis vergeben werden, müssen gar nicht vergeben werden, sondern nur, das ist nur eine Maximalzahl in manchen Wahlkreisen. Osttirol ist das beste Beispiel, aber ich glaube, Innsbruck-Stadt und Salzburg-Stadt haben schon auch seit Jahren keine Abgeordneten mehr in den Nationalrat geschickt. Das heißt, die Wahlkreise sind ja nicht so, dass man damit garantiert, dass aus diesem Wahlkreis jemand dann im Nationalrat sitzt, sondern das kann passieren, aber bei zunehmender Fragmentierung, ein Bachelorstudent von mir hat eine schöne Arbeit dazu geschrieben, je kleiner die Parteien im Schnitt werden, desto weniger wahrscheinlich ist, dass wir viele Abgeordnete aus diesen Regionalwahlkreisen haben. Also das wird ein zunehmendes Problem, dass diese regionale Verankerung abnimmt, weil immer nur größere Parteien diese Hürden überwinden. Und deswegen würde ich mir vorstellen, dass wir echte Wahlkreise haben, wo eine wirklich fixe Zahl von Mandaten in einer Region vergeben wird. Und die gibt es dann auch wirklich und nicht nur vielleicht.
Also in Osttirol ist es ja, glaube ich, so, dass über 90% der Wählerinnen und Wähler für eine Partei stimmen müssten, damit aus dieser Partei jemand ein Regionalmandat bekommt.
Genau, theoretisch ist es ja möglich, dass je nachdem, wie sich die Bevölkerung entwickelt und die Wahlbeteiligung in Gesamttirol, dass ja dann es irgendwann einmal dazu kommen wird, dass mehr als 100% der Wahlberechtigten in Osttirol oder der Wählerinnen in Osttirol eine Partei wählen müssten, damit dieses Mandat besetzt wird. Und das
dann
ist
hätten wir aber vermutlich ein verfassungsrechtliches Problem, was diesen Wahlkreis betrifft. Ne?
Ja,
ein Wahlkreis, den man nicht einmal mehr praktisch wählen kann. Ich glaube, da würde der VfGH was dazu zu sagen haben. Das Problem Osttirol ist ja, glaube ich, ein größeres noch, weil die Wahlkreise ja geschlossene Gebiete sein müssen innerhalb eines Bundeslandes und Osttirol kann per Definition nicht größer werden. Also müsste man entweder die Art und Weise, wie wir Wahlkreise definieren, geändert werden oder es gibt halt Wahlkreise, in denen man gar niemanden wählen kann, was ich, glaube ich, mit dem System der repräsentativen Verhältniswahl, wie es der VfGH entwickelt hat, schwer in Einklang bringen kann.
Ja, natürlich diese ganze, also ich bin mir nicht sicher, ich bin auch kein Verfassungsjurist und kann das nicht beurteilen, ich bin mir nicht sicher, wo in der konkreten Ausgestaltung der VfGH die Grenze ziehen würde, was noch ein Verhältniswahlrecht ist und was keines mehr ist. Es gibt ja Formen, wo man stärker regionalisieren kann und trotzdem noch zu einer Proportionalität insgesamt kommt.
Er hat es, glaube ich, in Salzburg einmal relativ gut definiert und hat gesagt, wenn dann so eine Größe ist, dass es wirklich nur noch einer ist oder zwei oder so, dann wird es schwierig. Also er ist schon recht streng, was solche Dinge betrifft. Mehrheitswahlrecht wird ohne Verfassungsänderung, glaube ich, nicht gehen. Also
nein,
ich weiß, dass es nicht geht, aber auch ein sehr disproportionales Verhältniswahlrecht, da kann ich mir vorstellen, dass er schon einschreiten würde.
Ja, ich glaube, dass die Kunst dabei ist, man muss natürlich Wahlkreise ziehen, die noch größere Mandatszahlen haben, aber dann wirklich alle Mandate dort vergeben. Und man kann da kreativ werden, nicht? Es gibt alle möglichen Hebel, die man im Wahlrecht ziehen kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich mir schon vorstellen kann, dass man ein bisschen sozusagen die existierenden politischen Parteien und ihre Personalselektion beleben kann und wie man eine gesündere Form der Personalisierung, als wir sie jetzt haben, erzeugen kann. Aber ja, wir haben klare verfassungsrechtliche Schranken, wenn man die nicht überschreiten will. Ist es ein bisschen herausfordernder, aber es ist trotzdem nicht unmöglich.
Letzte Frage, weil du es vorhin aufgeworfen hast, Bildungsbürgertum, wo steht ihr zwei denn in der Debatte Latein in der Schule?
Ich hatte Latein in der Schule, war, muss ich dazu sagen, sicher nicht der Beste, aber ich habe es immer sehr gern gehabt. Es ist eine Sprache, die zu Legasthenikern sehr gnädig ist. Und mir hat es immer gut gefallen. Ich habe auch zwei sehr nette Lateinlehrer gehabt. Einer davon war ÖVP-Landesrat dann später sogar, also auch politisches Latein. Ich habe das immer gemacht und ich habe es auch schon gesagt, ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn man sagt, naja, es redet keiner mehr Latein, wofür braucht man das heute noch? Mit diesem Argument kann ich Zeichnen und Turnen und Musikerziehung auch abschaffen. Es ist eine Kulturform. Es ist natürlich bildungsbürgerlich, aber es hilft schon auch weiter beim Erlernen von Sprachen und beim Verstehen von Begriffen. Ich komme jetzt nicht aus einer klassischen bürgerlichen Familie, aber mir hat Latein immer gut gefallen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Republik jetzt untergeht, weil man vielleicht dort und da bei den Stunden ein bisschen schraubt. Ich glaube, ich habe in der dritten Klasse Gymnasium habe ich noch 5 Stunden Latein gehabt. Das gibt es jetzt auch nicht mehr.
Ich habe ein Kind, das gerade ins Gymnasium begonnen hat, im laufenden Schuljahr. Und ich war erstaunt, dass der Stundenplan, den meine Tochter hat, bis auf, ich glaube, 1 oder 2 Stunden identisch mit dem, den ich hatte anno 1992, wie ich ins Gymnasium begonnen habe. Also da hat sich wenig getan, muss man sagen. Und ich finde die Intention, dass man prinzipiell nicht immer was als Unterrichtsprinzip oder als Querschnittsmaterie überall reingeben kann und sich dann erwarten kann, dass das alle fleißig machen in der Schule, die ist total richtig. Ein bisschen sind diese Lehrplanfragen Geschmacksfragen. Ja, ich hatte einen fantastischen Lateinunterricht 6 Jahre lang. Der war quasi alles von Sprachkunde, Literatur, Geschichte, Philosophie, quasi die ganze Kultur des Abendlandes bis ins Mittelalter. Also wir haben bis zu den Kreuzzügen und so alles da übersetzt mit einem hervorragenden Lehrer. Den würde ich nicht missen wollen, aber ich weiß, dass Lateinunterricht sehr, sehr anders auch sein kann. Also mir ist es ein bisschen egal, wie viel von was unterrichtet wird. Mir wäre es wichtig, dass das gut gemacht wird. Und das ist, glaube ich, das größere Thema auch beim Lateinunterricht öfter mal. Ich habe da keine super starke Meinung, aber ich finde schon, dass sich in 40 Jahren oder in 30 Jahren der Stundenplan hätte noch stärker ändern dürfen von dem, was gemacht wird. Aber es ist klar, dass wir haben immer, glaube ich, das Problem, dass wir ganz viele Dinge sehen und dann ist die erste Lösung die, dass man sagt, na, das müssen die Kinder in der Schule lernen. Ernährung und Finanzwissen und Medienkunde und Demokratiebildung und politische Bildung, whatever. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die Schule alles leisten kann. Insofern würde ich sagen, ja, man kann das machen und man kann das argumentieren. Es ist, wie gesagt, eine Entscheidung, wie vorher gesagt, eine, bei der es Verlierer und Gewinner gibt. Ich stimme dem zu, was der Moritz gesagt hat über das Kulturgut. Es ist schwer, irgendeinen objektiven Rahmen zu definieren, wo man sagt, das muss unbedingt drinnen sein in einem Lehrplan und nicht. Da kann es ja Unterschiede geben. Und warum es zum Beispiel in Österreich schwieriger ist, modularere Systeme mit mehr Auswahl für die Studenten, hätte ich schon gesagt, das ist die Uni, die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, zumindest ab einem gewissen Alter, das frage ich mich auch.
Ich glaube auch, dass es eine Elitendiskussion ist. So elitär wird es wahrscheinlich nimmer. Vermutlich sollte man eher über die Probleme der Leute diskutieren, deren Kinder nicht einmal in die Nähe eines Lateinunterrichts kommen.
Ja, also das ist, glaube ich, eklatant. Mit 2 Kindern in öffentlichen Wiener Schulen wird einem das schon sehr, sehr klar bewusst, dass wir Dinge vom Schulsystem erwarten. Da wird erwartet, dass Ungleichheiten ausgeglichen werden, die so groß sind, dass sie, glaube ich, kein Schulsystem in Wirklichkeit stemmen kann.
Bevor wir jetzt uns als Eliten darstellen, möchte ich einwerfen, ich bin in Latein in der 5. Klasse durchgefallen, aber es war nicht nur Latein, es waren 4 andere Fächer auch.
Du schaust da aus.
Und habe dann nicht mehr Latein gehabt, aber ich habe trotzdem kein emotionales Problem mit Latein. Es führt nur dazu, dass ich manchmal ostentativ Fremdwörter einbaue. Ich habe das auch in einem Gastkommentar für den Standard gerade gemacht, habe ich das Wort Dezenien eingebaut und es hat sich dann im Forum gleich wer beschwert, dass ich unnötigerweise ein Fremdwort einbaue. Für mich ist das die kleine Rache an dem Lateinlehrer damals. Und die Erinnerung, die ich auch an ihn habe, ist, er hat teilweise echt schlechte Witze gemacht, die heute, würde man sagen, zumindest nicht mehr gehen, außer man ist US-Präsident. Ich kann mich erinnern, er hat mal eine Kollegin deklinieren lassen, die schöne, intelligente Frau. Und dann am Ende hat er gesagt, ja, und warum war das jetzt alles falsch? Und sie hat es aber richtig dekliniert. Und dann hat er gesagt, eine Frau kann nicht schön und intelligent gleichzeitig sein, weil sonst wäre sie ja ein Mann. Werde ich nie vergessen. Das war so in der, als 15-Jähriger.
Den hatten wir auch an der Schule. Es war nicht meiner, aber der hat...
Vielleicht
war
es dasselbe.
Ja, nein, ich glaube nicht, dass der zwischen Vorarlberg und Wien oszilliert.
Wir lernen aber daraus...
Was lernen wir?
Wir lernen daraus, dass früher auch nicht alles gut war.
Nein, die gute alte Zeit war schon damals nicht gut. Ich glaube, ihr habt das eh schon mal zitiert, aber es ist ein Zitat, das ich wirklich gerne mag, das ich mal im Standard gelesen habe, vom Kardinal Schönborn, der bei einer Visite war in einer Gemeinde und da kommt eine alte Frau auf ihn zu und sagt, früher war alles besser. Und der Schönborn sagt zu ihr, waren wir früher auch besser?
Das nehmen wir jetzt als Schlusswort.
Sehr schön.
Ja, Lorenz, schön, dass du da warst. Wir packen das Buch in die Shownotes. Wir hoffen, dass du die Republik damit zumindest ein kleines bisschen rettest. Wir tun das auch bei unserem Bildungspodcast. Wir freuen uns auch, dass Hörerinnen und Hörer dabei waren heute. Ihr seht, es gibt viel zu diskutieren. Wir könnten auch noch viel, viel länger reden. Aber der Lorenz als beschäftigter Mann am Anfang eines Semesters muss dann sich den wichtigeren Dingen des Lebens widmen.
Lorenz, vielen Dank fürs Kommen. Sag uns noch, wo man das Buch bekommen kann.
Im Buchhandel, überall dort, wo es gute Bücher kriegt.
Der Lorenz hält es gerade in die Kamera.
Ich halte es wieder für die Hörerinnen in die Kamera. Kurt Gubach, Judith Goldenberger, Lorenz Enser Jelenastik, Demokratie sucht Zukunft. Danke fürs Gespräch und danke fürs Zuhören.
Ciao aus Wien.
Bussi Baba aus Velke.
Auf Wiedersehen.